Klebstoff von Mina. Und hier geht's weiter mit dem feministischen Magazin Nia, nackt im Aquarium.
Radio frei. En un conversa con Serena, descubrí es melodía, que contan segredos de mar, e falan de cosas de amor, e flapan casuña con tanto papel. En un conversa con Serena, descubrí es melodía, que contan segredos de mar, e falan de cosas de amor, e flapan casuña con tanto papel.
Ich glaube, das Nassi. Meine Demos stapeln sich und alle warten auf Release. Laufe blind durch diese Welt, doch ich treff trotzdem, wenn ich schieß. Baggy Jeans, blaue Zwannies hängen aus der Tasche. Abla schreibt ne SMS, wo ich bin und was ich mache. Er sagt, ja, dann heb nicht ab, doch ich bin schon am Terminal. Crop top, drop top in ein weißen Convertible. Und was einer von euch denkt, juckt mich nicht mal 1%. Wenn ich droppe, ist das für die deutsche Szene ein Geschenk. Zwei Schwestern, ein Gedanke, ja, das nennt man Synergie. Das ist kein Hobby, Anne, ich mach für mein Leben lang Musik. Was ein Film, gestern habt ihr mich gerufen, jetzt wollt ihr auf einmal chillen. Doch ihr habt ihr nicht zu suchen, weil mein Kreis ist klein wie Liechtenstein. Das heißt, wir können sicher sein, das heißt, wir sind nicht allein. Polo in Türkis, Chano sagt, die Show war mies. Ihr macht 20 Jahre Promo für einen toten Song, darf's nie. Ich hör auf das, was Jada sagt und nicht das, was ein Label sagt. Papa hat mir die CDs gebrannt, wir waren nie beim Mediamarkt.
Ich bin noch nicht blöd.
Und was einer von
ich denk, juck mich nicht mal 1%. Wenn ich droppe, ist das für die deutsche Szene ein Geschenk. Und zwei Schwestern ein Gedanke, ja, das nennt man Synergie. Das ist kein Hobby, Anne, ich mach für mein Leben lang Musik. Und was einer von euch denkt, juck mich nicht mal 1%. Wenn ich droppe, ist das für die deutsche Szene ein Geschenk. Und zwei Schwestern ein Gedanke, ja, das nennt man Synergie. Das ist kein Hobby, Anne, ich mach für mein Leben lang Musik.
Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen bei Nia nackt im Aquarium, die Frauenredaktion hier bei Radio Frei. Und ihr hört im Moment meistens alle zwei Wochen ein kleines Diskussionsforum zwischen zwei Frauen, die eine jüngere Generation, eine ältere Generation. Und wir üben das miteinander sprechen. Und das, was ich richtig gut finde, ist, du bringst Musik mit.
Ja, es freut mich auf jeden Fall schon wieder hier zu sein und das mit dir zu machen. Und genau, das war gerade Synergie von Kirin. Und ich wollte meine kleine Schwester grüßen. Bei dem Song ging es ja auch gerade um Schwestern und wie schön es ist, zusammen zu sein und sich zu haben und miteinander zu reden.
Ja. Ja. Solidarische Schwesternschaft.
Ja, genau. Auch über Generationen.
Ja, ja.
Als politisches Projekt zusammen, ja.
Ja, wir haben beim letzten Mal, sind wir ja so ein bisschen eingestiegen mit Eva von Redeker, dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus. Wir haben da schon mal so uns versucht, dem Ganzen anzunähern und wollen da heute auf jeden Fall irgendwie weitermachen. Ich bin gespannt drauf, wohin sich's entwickelt. Wir haben über die Ausstellung gesprochen, die gerade in der Kunsthalle in Erfurt ist, die auf jeden Fall lohnenswert ist mit rund um das Thema Gewalt gegen Frauen, aber eben auch Würde und Wünsche. Wohin kann eine andere Welt, wohin kann es gehen? Was in eine andere Welt ist möglich? Da glaube ich ja immer noch dran.
Der ist auch wichtig, die Hoffnung, die dürfen wir nicht aufgeben.
Genau, und mich würde interessieren, was beschäftigt dich gerade?
Oh, ich glaube, irgendwie beschäftigt mich gerade sehr viel. Ich war am Donnerstag war ich auf einer Nachttanzdemo nochmal in Weimar, die so als Anlass irgendwie die Walpurgisnacht genommen hat und irgendwie so Frauen, die sich so auf Hexensein beziehen als feministische Praxis. Und ich muss sagen, dass ich dem Ganzen eher so skeptisch gegenüberstehe. Und dann habe ich einfach mich jetzt sehr viel mit dem Thema Hexenverfolgung auseinandergesetzt und was da irgendwie Verbindungen sind auch zu Antijudaismus und wie man aber auch so Hexenverfolgung als Feminizid bezeichnen kann oder als Femizid. Und gemerkt, dass ich das ganze Thema komplett spannend finde. Und da dachte ich, da können wir auch mal eine Sendung zu machen. Das fände ich richtig toll, weil ich habe mir jetzt so viel Wissen angeeignet. Und das fände ich richtig schön, darüber mal zu reden und auch deine Perspektive darauf zu hören.
Ja. Da machst du gerade voll mein Herz auf. Ich finde das ganz spannend. Ich habe mein Einstieg in die feministische Bewegung war neben feministischer Antifa-Politik, aber eben auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Hexen. Okay. Das war irgendwie so ein Klassiker, glaube ich, Ende der 80er, Anfang der 90er, sich auf diese Wurzeln zu beziehen, aber sich auseinanderzusetzen mit dem Thema Frauengeschichte. Ich habe damals angefangen, Frauengeschichte zu studieren. Das war ganz neu sozusagen in der universitären Geschichtsforschung. Und also das berührt mich gerade sehr, weil es dazu natürlich immer wieder über die letzten Jahrzehnte so verschiedene Perspektiven drauf gibt und auch andere Erkenntnisse. Von daher freue ich mich drauf, wenn wir dazu eine Sendung machen. Und mein ganz eigener Bezug dazu ist aber, dass ich 5 Jahre in einem Beginn-Projekt gelebt habe und das ist ja praktisch die Zeit vor der Hexenverbrennung. Das ist, ja. worauf die Beginenbewegung sich bezieht. Das waren einfach frühmittelalterliche freie Frauen zwischen ungefähr dem 12. bis 15. Jahrhundert. Die letzte Begine ist, glaube ich, 1740 oder so auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und jetzt gerade im Vorgespräch habe ich gerade gesagt, ah, ich habe gerade so eine längeren Diskurs bezogen auf die Kirche beendet und habe so ein bisschen mein inneres Trauma bewältigt, nicht mehr, also auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Weil das ist etwas, was sich Frauen, die sich zeigen, die sich politisch äußern, die agieren, das irgendwie scheinbar irgendwie in dem Körper eingeschrieben ist. Ja. Dann wird es diese Wahnidee wahrscheinlich nie.
Nein, natürlich.
Das freut mich.
Also ich glaube sozusagen, das ist auch das, was mich an diesem Diskurs so interessiert und was ich so faszinierend finde, weil ich glaube auch, man kann da so ganz unterschiedliche Bezüge zu haben. Und auch so zweite Welle Frauenbewegung hat darauf sich anders bezogen, als jetzt die jungen Frauen irgendwie sich auf so, ich bin eine Hexe beziehen. Und ich glaube sozusagen auch so dieses Bild von, die Frauen, die verbrannt wurden, waren starke Frauen, waren Hebammen oder sowas, das ist historisch auch eher falsch. Also es waren einfach allgemein Frauen, gegen die sich so dieser Hass oder diese Vorurteile gerichtet haben. Und ich glaube, was ich manchmal daran so lustig finde heute, dass ja die Frauen jetzt sagen, so wir sind Hexen und wir beziehen jetzt diesen Begriff auf uns selbst oder so. Und früher waren die Frauen so, ich möchte auf gar keinen Fall als Hexe wahrgenommen werden, weil das bin ich nicht und ich werde dafür verbrannt. Oder halt geköpft. Es wurden auch nicht alle verbrannt. Aber ja, genau, ich glaube sozusagen, da gibt es so ganz viele Mysterien drüber und finde ich auf jeden Fall spannend.
Finde ich auch spannend und auf jeden Fall ist es im kollektiven Gedächtnis eingeschrieben und es scheint, also es macht Perspektiven auf und wenn ich hier schaue, was hier in Erfurt irgendwie los ist, da in der Walpurgisnacht, also wo ja Tausende von Menschen auf diesen Domplatz pilgern und da wird mir immer so ein bisschen, mir persönlich etwas unwohl.
Das kann ich komplett nachvollziehen und das finde ich auch.
Oh, ja. Und das machen wir demnächst.
Ja,
da reden wir über Hexen, finde ich großartig.
Ja. Ja, aber erzähl doch mal, was hat dich beschäftigt?
Was hat mich beschäftigt? In der Vorbereitung auf die Sendung bin ich über ein Buch gestolpert. Chiara Zamboni, Denken in Präsenz, Gespräche, Orte, Improvisation. Und Chiara Zamboni ist eine der Haupttheoretikerinnen des Differenzfeminismus, der Frauen aus Verona, also der Philosophinnen aus Verona. Und mich hat das so gekriegt, weil ich gleichzeitig eine Veranstaltungshinweis von den feministischen Studien gelesen habe aus München, die einen Workshop kreiert haben, wo der heißt Raum im Körper und eine Workshop-Reihe, die Körperarbeit nach Elsa Gindler mit feministischer Theorie verbindet und Poesie. Und da geht es darum, Bewegungsexperimente im Raum miteinander zu machen, zu kreieren und ich sag mal so sich bewegend, denkend fortzubewegen und sich zu treffen. Und dann habe ich gedacht, ach krass, wie denke ich denn eigentlich? Und das waren so ein bisschen so die zwei Stränge, mit denen ich jetzt gerade hergekommen bin, worüber ich gerne mit dir sprechen würde, bevor wir in philosophischere Gefilde irgendwie gehen. Wie ist das bei dir eigentlich, wenn du denkst? Wie machst denn du das? Wie geht das?
Um ehrlich zu sein, ich habe gerade gemerkt, ich denke noch was anderes und deswegen kann ich dir nicht zuhören, weil ich eben halt nicht so gut zwei Sachen gleichzeitig machen kann.
Das ist spannend, ne?
Weil ich versuche dir zuzuhören, aber dann habe ich einen Impuls und gehe dem nach. Und denke dann so, wie kann ich das jetzt gut formulieren? Das ist aber jetzt nicht komplett das, also ich möchte das Thema wechseln sozusagen, weil mein Kopf bringt mich woanders hin. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich jetzt nicht einen abrupten Schnitt machen. Und dann habe ich gemerkt, oh nein, sie redet was Interessantes zu denken und allgemein was Interessantes, ich möchte dir ja zuhören. Dann merke ich, ich bin abgeschwiffen, ja. Und dann versuche ich wieder zurückzukommen. Und dann stellst du mir eine Frage. Genau, deswegen, ich denke auf jeden Fall, Denken ist ein sehr, sehr spannender Prozess, der bei Leuten so unterschiedlich abläuft. Und ich glaube, also wie das Gehirn ist ja eigentlich bei allen Menschen irgendwie gleich aufgebaut, aber wie da so Sachen vernetzt sind miteinander, das finde ich immer so faszinierend. Was haben Leute für Assoziationen? Was denken sie? Keine Ahnung, ich habe neulich immer den Leuten die Frage gestellt, was für ein Geräusch macht eine Petersilie, wenn sie lacht? Ich fand es einfach eine tolle Frage.
Ja.
Und die Antworten darauf fand ich ebenso toll, weil manche Leute einfach so hahaha gesagt haben, aber manche Leute dann auch darüber sich versucht haben, in eine Petersilie hineinzuversetzen, zu gucken, wie passiert das. Können aber ja, ich weiß gar nicht, ob das mit deiner Frage beabsichtigt war.
Ja, es war so ein bisschen schon dieser Weg, also das auch mal zu ergründen. Und ich beziehe mich da also zum einen auf diese Idee von diesem Workshop, der mich wirklich abgeholt hat. Da haben wir vorhin schon festgestellt, dass es vielleicht gar nicht so der Punkt ist, an dem du so unterwegs bist, weil mich interessiert tatsächlich Körper und Denken, wie kann das miteinander gut verbunden sein. Und Chiara Zamboni beschreibt es in ihrem Buch, dieses Denken in Präsenz. Wie haben die Frauen eigentlich seit den 70ern miteinander philosophisch Denken erforscht? Wie geht das? Also was braucht es da für Voraussetzungen? Was braucht es für Miteinander, für einen Aushandlungsprozess? Was braucht es für eine innere Bereitschaft, in einen Dialog zu gehen? Und das, was du gerade beschrieben hast, dieses, dann ist man eigentlich schon die ganze Zeit dabei, seinen eigenen roten Faden zu halten und hat dadurch gar keine Kapazität, sich auf das Gespräch oder dem zuzuhören, was die andere Person sagt, sondern und sich auf dieses Meandern einzulassen,
ja.
Sondern hält halt so ein bisschen fest an der Stelle. Ich kenne das auch,
ja.
So. Denke so, das wollte ich aber jetzt unbedingt noch anbringen.
Ja.
Und sie versucht aber auch darin zu ergründen in diesem Buch, wann entsteht eigentlich sowas wie so eine Befriedigung?
Mhm.
Also was ist eigentlich ein gutes Gespräch?
Ja, ich finde, ich muss, um ehrlich zu sein, direkt an meine Mitbewohnerin denken und was für Gespräche wir am Küchentisch haben. Weil ich habe das Gefühl, das, was du so sagst, dieses Aufeinander einlassen, dieses gar nicht so einen Punkt machen wollen, sondern gemeinsam eigentlich vielleicht auf die Suche gehen und immer wieder der anderen folgen, das funktioniert da zum Beispiel fantastisch. Und dann stellen wir uns immer beiden irgendwie Fragen, zum Beispiel auch gesellschaftliche Fragen, wie funktioniert irgendwas oder wir haben neulich das und das gelesen, das interessiert uns und dann tauschen wir uns gemeinsam darüber aus und merken dann aber auch vielleicht irgendwann, wir kommen nicht weiter, dann fangen wir an zu googeln und gucken, was haben andere Leute dazu gedacht und irgendwie so diese gemeinsame, ich sag mal so Erkenntnissuche, ich würde auch sagen, das ist so ein ganz besonderer Zustand, weil der vielleicht gar nicht immer da ist, weil man eher so ist, so mein Standpunkt, dein Standpunkt oder es muss ja gar nicht so verhärtet sein, sondern einfach ich denke mir so, ich finde aber was anderes ein bisschen interessanter oder ich habe aber noch voll Gefühle in mir drin von einer Situation, die ich gerade erlebt habe und deswegen kann ich mich gar nicht auf die andere Person so einlassen. Aber ich finde, das klingt sehr interessant. Und wie wurde das dann so als politische, feministische Praxis gedeutet?
Also es sind verschiedene Aspekte, also dieses Miteinander zusammenkommen. Ich habe mal so zwei, drei Sachen rausgesucht, die mich irgendwie heute Morgen so abgeholt haben, wo ich dachte, das beschreibt es vielleicht ganz schön.
Mhm.
Dazu muss ich sagen, ich mag die Sprache von Chiara Zamboni sehr gerne, weil, das habe ich letztens schon bei Eva von Redeker gesagt, ich fühle mich so verstanden. Genau, Chiara Zamboni bezieht sich auch auf Hannah Arendt unter anderem. Also es sind ja alles so ähnliche Denktraditionen. Und sie beschreibt, Hannah Arendt zufolge haben wir das Denken nötig, wenn wir in Ereignisse verwickelt sind, die uns gefangen nehmen. Wir sind dann gezwungen, uns aus ihnen herauszuarbeiten, aus einer solchen Situation der Enge heraus entsteht Denken. Das Denken ermöglicht die Befreiung eines Begehrens, das sonst von sich aufdrängenden Vorstellungswelten blockiert bliebe, die durch Geschehnisse hervorgerufen wurden, die die Seele verdunkelt haben. Solche Vorstellungen bewirken nämlich, dass wir auf unnütze und schädliche Weise uns immer um die gleichen Gedanken kreisen. Ich mag dieses Bild der Enge. Also das ist so dieses, das kennst du ja wahrscheinlich auch und das haben wir in den politischen Praxen ja häufig, dass wir so ein bisschen eng werden im Denken.
Ja, weiß ich nicht, aber teilweise ja, das, auf jeden Fall. Also natürlich, man ja, hat...
Also
ja.
Man kriegt so eine gewisse Erregungskurve, die Erregungskurve steigt an und dann denkt man so, ah. Und das dann aber zu schaffen, miteinander da wieder in eine Weitung zu kommen, sozusagen einen gemeinsamen Denkraum zu schaffen, wo eben verschiedene Positionen Platz haben, wo erstmal auf der Grundlage einer Beziehung, eines Wohlwollens ein Verständnis entstehen kann, also wie du das beschreibst mit diesem am Küchentisch sitzen. Das heißt, grundlegend ist eure Beziehung erstmal klar.
Ja.
Also mit wem ich mich am Küchentisch setze, mit dem habe ich wirklich Lust, Kaffee zu trinken, ja. Gemeinsam etwas mir einzuverleiben. Also das ist, also dieses, ich nehme etwas auf und ich bin in der Bereitschaft, dir zuzuhören, weil ich dich als Person mag.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Unterschied erstmal.
Ja, und ich glaube, irgendwie, also man könnte ja jetzt auch so auf die Idee kommen, wir weiten dieses Wohlwollen auf die gesamte Gesellschaft aus oder so. Aber ich finde, da hast du eigentlich schon den Punkt gemacht, wen lade ich denn an meinen Küchentisch ein? Und irgendwie sozusagen dieses, ich denke erstmal, alle Leute wollen nur was Gutes, das ist einfach in der Realität nicht so und das muss man irgendwie auch anerkennen. Aber wenn ich dann die Person bei mir am Küchentisch sitzen habe und wir sind da gemeinsam, dann finde ich es auf jeden Fall mal ganz wichtig, dieses Wohlwollen gegenüber den Aussagen der anderen Person zu haben und die nicht irgendwie so misstrauisch zu interpretieren. Oder das kann man ja auch machen, aber vielleicht trotzdem auf eine nette Art und Weise oder sich erstmal auf jeden Fall so fragend begegnen. Und was du auch meintest mit diesem erregend, man sagt ja auch häufig so, ich hatte mit dir sehr anregende Gespräche, aber ich finde natürlich, manchmal sind Gespräche wirklich erregend, weil sie vielleicht auch einen aufregen. Aber das ist ja irgendwie alles miteinander so sehr verknüpft. Also gleichzeitig irgendwie so Aufregung, die Aggression auslösen kann, aber die auch irgendwie so sehr große Freude auslösen kann, weil man einen gemeinsamen Erkenntnisgewinn hat. Oder auch vielleicht, weil man jemanden in der Diskussion überzeugen kann. Das macht ja auch sehr viel Spaß. Oder mir macht es auf jeden Fall viel Spaß.
Die Pfeile aus dem Köcher holen.
Ja, es kann irgendwie auch, ich finde, das kann auch sehr befriedigend sein. Aber ich finde es schön, wenn man sich danach trotzdem noch, also wenn klar ist, man mag sich immer noch gerne, aber wir haben jetzt halt gerade mal so einen Standpunkt ausdiskutiert.
Das Interessante ist, dass gerade die Differenzfeministinnen sehr viel vom Begehren sprechen, also vom Begehren, etwas in die Welt zu bringen, vom Begehren, also ist ja auch eine Form von Gier, in einen gemeinsamen Denkraum einzusteigen, etwas zu verstehen, etwas zu durchdringen. Und das mag ich sehr gern da drin. Und ich habe jetzt noch in dem Moment, wo du erzählt hast, ja, grundlegend setzt man sich wohlwollend an einen Tisch und trotzdem gibt es Momente, wo es stockt. So, wo eine merkt so, oh, jetzt an der Stelle passiert was, wo es kein grundlegendes Wohlwollen mehr gibt.
Yeah.
Und dann kommt ja der nächste Aushandlungsprozess, dieses Nein heißt Nein oder mit ich gehe jetzt mit dir bis dahin und da ist eine Grenze. Und wie gelingt es dann, trotzdem weiter im Gespräch zu bleiben. Und das war so einer der Auslöser dafür, dass ich dann, um überzuleiten, Eva von Rettiger, dieser Drang nach Härte, wo ich gemerkt habe, dass eine Beziehung kann wahnsinnig gut sein und trotzdem kann da auch was kippen, also auch in Begehrlichkeiten.
Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt mit Rettiger weitermachen, hören wir noch einen kleinen Song, Too Much von Kid Dresser.
Thank you. if I'm dressed for the ride, but I don't want to feel my bars come up. In interactions, I just can't let slide. No, I don't want to sabotage myself. You know them demons want to get inside, and every talk is just an ask for help. Every tear is just a blessing in disguise.
Ihr hört die Frauenredaktion auf Radio Frei und im intergenerationalen Dialog. Das ist ganz spannend. Ich mache gerade eine Fortbildung zum Thema Feminist Leadership, also wo es um grundlegende Perspektiven geht, auch aus dem globalen Süden. Wie kann Führung miteinander aus einer feministischen Perspektive gut gelingen und was sind die Unterschiede zu klassischer Führung? Und da es ist so toll, ich sitze irgendwie mit 20 Frauen im Zoom und es besteht gar keine Frage, dass feministische Führung oder eine grundlegende Kritik an Machtverhältnissen notwendig ist, sondern es ist einfach ein grundlegendes Verstehen da drin und es öffnet so einen wohlwollenden Raum, also auch so einen wohlwollenden Denkraum. Und ist mir jetzt gerade so eingefallen zum Thema Machtverhältnisse. Da war so eine Frage unter anderem in dem Workshop, wie ist meine ganz persönliche Auseinandersetzung mit Macht und mit Machtverhältnissen? Und was also sowohl aus so einer ganz persönlichen als auch aus so einer kollektiven Perspektive. Und dann war das so schön, weil ich mich gerade direkt wieder erinnert habe, dass in meinem Leben tatsächlich 1989 die Zäsur ist. Mit dem grundlegenden Verständnis von ganze große Machtverhältnisse können sich verändern. Es kann einfach anders sein.
Ja.
Wohin es dann auch immer geht, ist natürlich eine andere Frage, aber deswegen hatte mich dann Eva von Redeker vor ein paar Jahren mit ihrem Buch Revolution für das Leben sehr abgeholt, weil es ja um diese grundlegende Auseinandersetzung auch geht, wie wollen wir leben, was bedeutet gutes Leben, wie wollen wir miteinander leben, wie kann das gehen in einer Zeit, die wo sozusagen das Leben für die nach uns kommen konsequent zerstört wird, wo Klima einfach nach wie vor im Turbokapitalismus einfach nicht mitgedacht wird. Und was bedeutet das für mich auch ganz individuell, hier als privilegierte Frau zu leben, zwei erwachsene Töchter zu haben, zu schauen, die habe ich in die Welt gesetzt. Wie möchte ich eigentlich, dass die leben? In welcher Welt sollen die leben? Ja. Das war jetzt so einmal groß, wie das ist mit dem Denken.
Komplett. Ja, ich glaube, ich würde noch mal zurückkommen auf Eva von Redeker und dieser Drang nach Härte, weil da ist ja auch sozusagen schon ein Wunsch eigentlich drin formuliert, nämlich, dass wir irgendwie nach Härte gerade gegeneinander streben, was natürlich das Gegenteil von sich wohlwollend aufeinander beziehen ist. Genau, in dem neuen Buch macht sie eine neue Faschismusdefinition und sagt, wir können halt nicht immer einen Vergleich in die Vergangenheit ziehen und dann nur sagen, das war Faschismus, und wenn das sich heute in ähnliche Kleider kleidet, dann erkennen wir es, sondern wir müssen irgendwie darüber nachdenken, was sind auch so gesellschaftliche Dimensionen da drin. Und da entwickelt sie jetzt den Begriff des Phantombesitzes weiter, den sie auch schon in Revolution für das Leben anbringt und sagt, Faschismus und Kapitalismus sind eng miteinander verknüpft. Es muss nicht immer Faschismus aus Kapitalismus hervorgehen, aber der Faschismus braucht den Kapitalismus. Genau, und Phantombesitz begreift sie als nicht einen realen Besitz an einem Gegenstand, wo man sozusagen wirklich definieren könnte, der ist da, der ist weg, sondern eher so an Objekten, an Sachen, an Menschen, am Vaterland, an Frauen, wo gesagt wird, wir wollen das beschützen, wir wollen, dass es da ist. Und da fand ich so diesen Punkt sehr schlau, dieses dadurch, dass es sich eben halt gar nicht um jetzt reale Besitztümer handelt, sozusagen, die ich so richtig anfassen kann, sondern dass eher Sachen sind, die irgendwie auch im Kopf existieren, kann ich halt auch die ganze Zeit behaupten, dass ich es nicht mehr habe und dass es mir irgendjemand wegnehmen will. Und das fand ich irgendwie so einen sehr schlauen Punkt.
Das Interessante ist ja, dass sie begreift diesen Begriff Phantombesitz oder setzt sie in Analogie zu Phantomschmerz. Also sie bezieht sich ja sehr auf ein körperliches Phänomen, was Menschen beschreiben, die den Verlust eines, meistens einer Gliedmaße erlebt haben oder andere Teile im Körper, die aufgrund dessen, dass sie es einmal zu ihnen gehört hat, der Körper immer noch darauf reagiert.
Ja, ich gerade jetzt, wo du diese Gefühlsebene auch ansprichst, ich musste auch so sehr stark an das Buch von Ardi Hochschild denken, Fremd im eigenen Land von 2017. Da bezieht sich eigentlich so sehr stark auf eine emotionsbasierte Analyse und macht sowas auf. Also sie will herausfinden, warum haben Leute rechte Positionen, auch wenn sie ihnen eigentlich objektiv schaden, weil es vielleicht gar nicht zu den eigenen ökonomischen Verhältnissen passt. Und dann findet sie sozusagen heraus, dass alle an eine Art Tiefengeschichte glauben. Und das ist so, sie liest den Leuten dann so eine Geschichte vor und fragt sie, ob sie mit dem übereinstimmen. Und das ist die Geschichte einer Warteschlange, in der diese rechten Personen stehen und die ganze Zeit das Gefühl haben, Frauen drängeln sich vor, MigrantInnen drängeln sich vor. Und sozusagen so ganz stark dieses Gefühl, dieses Vordrängeln, ist ja auch so wie Wegnehmen, dachte ich. Und das passt ja dann wieder sehr gut zu diesem Phantombesitz, wo die Leute auch das Gefühl haben, es wird was weggenommen.
Und wenn du in diesem Bild, wenn du es erzählst, dann entsteht ja auch gleichzeitig ein Bild von, wie die Menschen, die in der Warteschlange stehen, die sind ja so diszipliniert, die halten sich ja an Regeln.
Komplett. Ja, es geht wirklich, krass. Genau, es geht um dieses Vordrängeln und das ist ja unfair. Ja. Und genau, und ich meine, bei dieser Drang nach Härte geht es ja auch um dieses Ordnungsliebende, ich habe Recht, ich möchte meine Struktur beibehalten und so. Deswegen fand ich irgendwie, da gab es so sehr viele Parallelen zwischen den Büchern.
Spannend, ja.
Nur, dass Hochschild eben halt so sehr diese Macht- und Strukturfragen vielleicht außen vor lässt und als Lösung mehr so ein wir müssen einander zuhören anbietet, was ich persönlich sehr unbefriedigend fand, weil wenn jetzt jemand mir gegenüber sitzen würde, irgendwie der krasse, misogyne Vorstellung von der Welt hat und mir sagt, so Frauen sind nichts wert, dann hilft es nicht, wenn ich ihm zuhöre, sondern dann muss man irgendwie auch vielleicht dann doch hart sein und sagen, nein, das ist nicht wahr und das stimmt nicht. Und da fand ich jetzt bei Eva von Redeker, sie macht ja auch so ein bisschen so Lösungen auf, aber die fand ich jetzt auch, also ich glaube sozusagen immer diese Bücher haben nicht die befriedigendsten Lösungen, weil diese Probleme natürlich auch sehr groß sind, aber ich fand Eva von Redeker hat halt noch mal mehr so eine gesamtgesellschaftliche Analyse gemacht, die sehr stark ist und bei Ali Hochschild kann man sozusagen mehr nachfühlen, was die Leute antreibt und wie sie die Welt verstehen.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Also du, damit entsteht ja einfach jetzt nochmal so ein, das, was wir üben, so ein gemeinsamer Denkraum. Und dann würde ich jetzt mal ganz ketzerisch sagen, ja, mit dem Fühlen, wo ist das denn eigentlich im Körper verortet? diese Empfindung, ja. Also wir haben ja eine Empfindung von, oh, das hier fühle ich mich verstanden oder hier fühle ich mich nicht verstanden oder da, das bereitet mir Unwohlsein. Und wenn du jetzt gerade sagst, es gibt Grenzen. Mhm. Es gibt Grenzen in der Auseinandersetzung. Es gibt Grenzen in der Debatte. Ne? Dann ja. Sehe ich ganz klar auch so. Also ich finde, eine gesunde Eigenmacht bedeutet ja, Täterverhalten einfach Grenzen zu setzen. Und zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Das ist ja eines der Grundlagen der feministischen Bewegung oder der feministischen Arbeit oder des Aushandelns miteinander.
Ja.
Und was ich oder dieser alte Begriff, ich weiß gar nicht, ist er noch üblich, Definitionsmacht?
Ja.
Der ist noch.
Gibt's auch wilde Debatten auf jeden Fall.
Okay, okay. Ja. Und das, was sie, glaube ich, mit diesem Phantombesitz irgendwie auch nochmal beschreibt, ist eigentlich diese Radikalität da drin, diese Inszenierung von einem permanenten Ausnahmezustand. Also dieses und dieser permanente Außenzustand im Außen, also dieser permanente Bedrohungszustand, der ja immer inszeniert wird, der ermöglicht wie eine Sicherheit nur in meinem Panzer. Also wenn es ein riesen SUV ist oder irgendwie, ne, also die Beschwerden darüber, dass Menschen irgendwie migrantische Menschen oder Frauen oder dass das Öl halt so teuer ist. Aber es geht eigentlich immer nur um das eigene. Und das ist aber auch gleichzeitig, ach, wie erlebe ich das denn? Also mit so einem krassen Zynismus auch irgendwie gekoppelt. Also das ist so, als könnte man einfach irgendwas rausblöken. Und hätte recht.
Ja.
Und dieses Schreien, es ist meins. Ja. Diese Erde gehört mir, es gehört alles mir. Und wenn es mir nicht gehört, mache ich es halt kaputt.
Ja.
Dass diese extreme Verkürzung und dieser Rückschritt hin in dieser Härte, das finde ich, beschreibt sie sehr gut, natürlich in einem ganz sehr erweiterten Denkraum. Nicht so verkürzt, wie wir das jetzt hier machen.
Ja, voll. Also genau, sie sagt ja auch, Besitz geht damit einher, dass man das Recht auch auf Zerstörung hat.
Ja.
Man kann darüber verfügen und Leute, die jetzt halt irgendwie denken, sie verfügen über Frauen oder so, nehmen sich am Ende das Recht raus, sie zu töten und zu zerstören. Und das macht ja auch dann diese Qualität aus, die vom Faschismus ausgeht, dass er eben halt zerstören will, dass er töten will, dass er Leute ausgrenzen will. Und da fand ich auch so sehr gut, dass sie analysiert das ja und es ist sozusagen sehr, also ich finde, ein sehr einleuchtender Verlauf und du sagst ja auch so, man versteht, was sie meint. Und sie zitiert dann, glaube ich, auch Walter Benjamin, der gesagt hat, so, wir müssen aus dem Staunen rauskommen. Wer staunt, hat es eigentlich nicht richtig verstanden und denkt, es wäre jetzt eine Ausnahme und ist noch überrascht. Und ich glaube, das fand ich auch nochmal so einen sehr guten Punkt, weil ich das Gefühl habe, Leute sind immer noch so, so viele Einzelfälle. Wenn es jetzt um Femizide geht, aber wenn es auch um Polizeigewalt geht oder andere so Phänomene, die eigentlich mitten in der Gesellschaft passieren und in unterschiedlicher Härte alltäglich sind. Und trotzdem wird getan, als würde es sich da so um Ausnahmen handeln. Und Leute sind immer noch überrascht. Und da denke ich so, davon müssen wir irgendwie wegkommen. Wir müssen verstehen, dass das eben halt Struktur hat. Und damit wir es auch erstmal als das Problem, was es ist, anerkennen. Weil ich bin immer ein ganz großer Fan davon, wenn wir was verändern wollen, müssen wir es verstehen. Und solange die Leute noch gar nicht verstanden haben, dass das Normalzustand für viele ist, dass Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und so weiter immer noch weiter existieren, können wir es auch nicht verändern. Und deswegen müssen wir ja einfach gucken, wie funktionieren Sachen und vielleicht so dieses Emotionale als eine Dimension verstehen, die natürlich uns alle auch ausmacht. Also gar nicht so zu tun, als würden wir uns nur in einem rationalen Diskurs befinden, weil das nicht unbedingt immer funktioniert, ja.
Da würde ich gerne einhaken, weil das ist ja praktisch die, ich nenne es jetzt mal die leibliche Dimension, die Frauenbewegung, gerade die zweite Frauenbewegung mit eingebracht hat, dieses sukzessive zu verstehen, es ist strukturelle Gewalt. Patriarchat ist strukturelle Gewalt gegen einzelne Frauen, aber eben vor allem kollektiv und gegen andere Menschen, die eben da sind, die von verschiedensten Formen von Unterdrückung betroffen sind. Und ich habe gerade gedacht, diese strukturelle Gewalt, das gab Ariane Prenzel, es ist eine Frau, die war vor ein paar Jahren hier in Erfurt, die hat geforscht mit dem Bundesverband der Frauenberatungsstellen in Deutschland und die sprach von Trauma im Prozess, also diese strukturelle Gewalt, also wenn ich häusliche Gewalt erlebe zum Beispiel, dann geht es ja immer weiter, es hat Folgen, ne? Es hat Folgen auf meine Erziehungsfähigkeit, es hat Folgen auf im Rahmen von Gerichtsverhandlungen, es hat Folgen auf meinen Aufenthaltsort, es hat Folgen mit meiner Fähigkeit, irgendwie Teilhabe am Leben zu machen und es hat Folgen auf wie bin ich da? Wie isoliert bin ich? Wie bin ich in der Gemeinschaft? Was ist das mit Scham und Schuld und so weiter? Dieser ganze strukturelle Wahnsinn, der passiert, wenn ich scheinbar nur individuell häusliche Gewalt erlebe. Und da finde ich, war Frauenbewegung eigentlich immer sehr stark in der Analyse. Und da sind Punkte, die sie in diesem Buch, dieser Drang nach Härte, schon auch aufgreift. Und dieses mit Walter Benjamin, diesem Staunen, da bin ich tatsächlich auch drüber gestolpert, weil ich das so interessant fand und dachte, ja, ich liebe das zu staunen. Ich liebe das zu staunen, in Momente zu kommen, wo es mir noch möglich ist, aber eher in so einer, wie soll ich das sagen, in so einer kindlichen Neugierde, also die in mir einzupflegen. Und Eva von Redeker nennt es auch so diese Momente von, wann ist es uns möglich, mal innezuhalten, mal anzuhalten, mal überhaupt was wahrzunehmen,
ja, also
was
voll.
Da noch ist.
Ja, ich habe das Gefühl, da muss man ja dieses Staunen so unterscheiden. Also einmal geht es darum, es soll nicht mehr gestaunt werden, weil es was Strukturelles ist. Und einmal ist es so, wir sollen uns, oder was du jetzt so einen neuen Punkt aufgemacht hast, so die Faszination vielleicht für meine Umwelt, also einfach, dass ich mich für andere interessiere, dass ich neugierig bin und dass ich bereit bin, mich auch überraschen zu lassen. Also das ist ja auch vielleicht gerade dieses, wenn man dann Person wohlwollend gegenüber sitzt und man sich schon vorher auf eine gewisse Basis geeinigt hat, dass man sich überhaupt so dieses Vertrauen gibt. Und dann kommt man trotzdem ins Staunen, weil Leute so tolle Gedanken haben, weil Leute so einen neuen Blickwinkel irgendwie haben, den man faszinierend findet. Und das passiert ja auch mit Büchern zum Beispiel.
Ja, und es passiert aber eben genau die andere Seite auch. Dieses Staunen, diese Irritation, wenn dann so eine Härte kommt. Mhm. Obwohl eigentlich eine wahnsinnig gute Beziehung da ist.
Ja.
Und dann passiert ja was man in der Traumaarbeit sagen würde, ja, dann ist erstmal eine Starre.
Ja, okay.
Dann ist ein Schock im System und dann gibt es ja wie gar keine Handlungsfähigkeit mehr. Und das ist ja das, worauf sie letztendlich nochmal hingeht, am Ende in dem Buch. Also wohin kann die Reise eigentlich gehen? Ja? Also wie können wir lernen, miteinander anders zu leben? Wie können wir lernen, aus nicht permanent solche Schockstarren zu inszenieren? Mhm. So, wo aus einem anfänglichen Staunen einfach eher ein Schreck wird. Ne?
Ja.
Und wie so ein, ich gehe raus aus meiner Teilhabe, weil ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin so gestresst, bin so geschockt von dem Ganzen, dass ich gar keine Nachricht mehr höre. Oder ich gehe irgendwie nur noch, hole meine Informationen nur noch auf anderen Ebenen und Wegen und rede gar nicht mehr mit Menschen drüber. Das sind ja so alles so Phänomene, mit denen wir zunehmend konfrontiert sind.
Ja, und ich finde, da bietet sie auch wieder so verschiedene Lösungen an und mir erscheinen manche einleuchtender als andere. Oder
was kam dir einleuchtend vor?
Sie sagt, also eigentlich so macht sie auch eine krasse Kritik des Kapitalismus und des Neoliberalismus. Und dieses, also neoliberale Strukturen und dieser Drang, immer weiter zu machen und diese Härte auch gegen sich selbst und nach innen zu richten und nicht nur nach außen, also weil dieses System kann sozusagen nur weiter auch existieren, weil man selbst immer wieder den Drang hat, zu überprüfen, bin ich gerade produktiv oder nicht. Und da sagt sie halt ganz klar, wir brauchen eigentlich einen Systemwechsel und es liegt eben halt auch an Besitzstrukturen. Also wir müssen unsere Güter mehr vergemeinschaften und irgendwie gucken, gibt es gemeinsame Räume, aber ich weiß nicht, ob sie es genauso formuliert, aber wir müssen gucken, wie können wir irgendwie Produktionsmittel vergesellschaften, wie können wir die untereinander aufteilen, wie können wir entscheiden, was wird produziert und damit irgendwie weg vom Kapitalismus kommen und damit vielleicht aber auch auf einer sozialen Ebene mehr in Diskurs miteinander kommen und sich halt austauschen und gucken, wie wollen wir überhaupt miteinander leben, weil jetzt stellt sich diese Frage ja gar nicht real, weil man es gar nicht real entscheiden kann, weil eben halt immer schon ein bisschen so festgelegt wird, wie festgelegt ist und nicht von irgendjemandem, sondern von der Gesellschaft allgemein, wie wir uns aufeinander beziehen sollen. Und da ist ja dieses krasse, also im Kapitalismus würde ich sagen, ist das Zwischenmenschliche die Konkurrenzsituation, die da am ehesten hervorgehoben wird. Und da macht sie ja einen ganz anderen Gegenpunkt.
Und an der Stelle würde ich dann gerne hinabschweifen zu gelingen. Zu dem, weil ich es gibt ja immer Gegenentwürfe oder gab immer Gegenentwürfe und wir sind jetzt hier auch gerade im Radio, was für mich so radiofrei seit 35 Jahren ja auch ein radikaler Gegenentwurf ist, auf eine Art hin zu Vergemeinschaftung, hin zu wirklichem Vertrauen miteinander, wie können Dinge kollektiv genutzt werden. Es gibt unglaublich viele gute Geschichten über Gemeinschaftsprojekte weltweit. Und da diese Kopplung für mich, dieses Feminist Leadership, also wie können wir einfach lernen, an vielen kleinen Orten in dieser Welt anders miteinander sinnstiftend zu sein, hin zu einer besseren Welt. Und gleichzeitig eine theoretische Analyse mit einfliegen zu lassen, also mit einfließen zu lassen und trotzdem über das Gelingen sprechen. Ich finde, das ist eines der krassesten Drahtseilakte.
Ja, ich finde auch, man muss diese Gleichzeitigkeit betonen, dieses so, wir brauchen einen Strukturwandel, aber wir müssen, also wir können ja auch schon jetzt versuchen zu lernen, uns anders aufeinander zu beziehen und eben halt diesem Drang nach Härte nicht immer nachzugeben. Aber da wieder auch anzuerkennen, dass es natürlich sehr schwer ist, wenn man jetzt in einer Konkurrenzsituation sich auf der Arbeit befindet, dann eben halt der Kollegin zu helfen, statt die eigenen, keine Ahnung, Erkenntnisse oder so für sich zu behalten, weil man sich dadurch natürlich in dem jetzigen System, in dem wir leben, einen Nachteil erschafft. Und deswegen finde ich so ganz wichtig, diese Widersprüche irgendwie die ganze Zeit da zu behalten, dass so dieses Fordern, sich jetzt nur noch solidarisch aufeinander zu beziehen, dass das für manche Leute einfach nicht haltbar ist oder dass das auch für einen selbst nicht haltbar ist, weil man einfach Geld braucht, weil man eine Lohnarbeit braucht, weil sozusagen auch ein Jobverhältnis ja. zu haben, ist in Konkurrenz, auch in der Selbstständigkeit ist man in der Konkurrenz zu anderen Selbstständigen. Also dass man sozusagen diese Räume, dieses Gelingen untereinander, was natürlich auch immer wieder von Misserfolgen geprägt sein kann, wie du schon meintest, so manchmal kommt dieser Moment, wo man sich eigentlich vertraut und dann merkt, wir reden doch, wir gucken anders auf Sachen, dass es so permanent eigentlich dieses Hin und Her ist und so ein Aushandlungsprozess mit mir, mit den anderen, mit einer gemeinsamen Vorstellung, aber auch eben halt mit einer übergeordneten, strukturellen Organisationsweise, mit einer Wirtschaftsweise, wie wir miteinander zusammenleben. Ja, wir hören jetzt Too Much, oder nein, Stoplight von Summon und Slom. Das ist ein Song aus Japan. Und der ist einfach nett. Ich weiß nicht, worum es geht.
Ihr hört die Frauenredaktion jetzt nach einer Stunde Sprechen über Denken. Denken, sprechen.
Sprechen und denken.
Sich annähern. Ich finde, es ist eines meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Wie funktioniert das mit dem gemeinsamen Denken und wie funktioniert das, miteinander ins Gespräch zu kommen, einen verstehenden Raum schaffen und da vor allem an so gelingende Prozesse anzuknüpfen. Das habe ich so gedacht, dieses, was können wir so intergenerational weitergeben, was auch in der Projektekultur der Nachwendezeit hier in Erfurt und aber auch an anderen Orten dieser Welt entstanden ist. Wie kann das gehen? Und ich für meinen Teil habe unfassbar viel von den Differenzfeministinnen gelernt, habe da tatsächlich gelernt, mich auf die Erfahrungswelten von anderen Frauen, gerade älteren Frauen, zu beziehen und habe mich da in meinem Denken sehr beheimatet gefühlt. Und jetzt freue ich mich, dass wir darüber gemeinsam nachdenken.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch immer sehr. Ich bin meistens danach auch sehr angeregt, einfach und dann inspiriert, mit meinen Freundinnen auch weiter über die Themen zu reden, weil ich finde es ganz toll, irgendwie sich auch bewusst diese Stunde Zeit zu nehmen, um sich aufeinander einzulassen und zu gucken, was hat die andere zu sagen und was denkt die andere, verstehe ich die andere, was für Perspektiven hängen irgendwie mit einer unterschiedlichen Form von Sozialisation, mit dem Alter zusammen und mit ja genau unterschiedlichen Prägungen, die man irgendwie mitgenommen hat. Aber ich finde es immer sehr interessant und es regt ja auch dazu an, sich mit seiner Umwelt aktiver auseinanderzusetzen, weil du erzählst mir Sachen, ich verstehe die nicht, ich google die und gucke nach, was bedeutet das, was gibt es da für Kritik daran? Finde ich die Kritik besser als das Thema, die Struktur, die Analyse oder und dann erzähle ich dir davon und ich finde es einfach so sehr, ja, ich will nicht sagen so gewinnbringend, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes, positives Beispiel für Sachen, die gelingen und die aber auch ja, irgendwie Arbeit bedeuten, aber vielleicht sinnstiftende Arbeit.
Sinnstiftende Arbeit, eine gute Idee, wo es hingehen kann. Und mich macht es wach, mich belebt es, diese wirklich verschiedenen Blickwinkel. Ich bin auch eine, die, ja, die gerne dann mal nach den Kritiken schaut. Und das ist ja auch ein interessantes Phänomen aus der linken Politszene, immer so erstmal so extrem kritisch drauf zu schauen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ein gelingendes Projekt kurz anteasern. Es gibt in Erfurt einen neuen antifaschistischen Chor, der heißt Die Rotkehlchen und der ist gegründet als Projektchor in Vorbereitung auf den 4.7., wo der AfD-Parteitag in Erfurt stattfinden wird. Und es gibt dazu öffentliche Demoproben. Und zwar am Sonntag von 16 bis 18 Uhr, am 31.05., 14.06. und 28.06. Ihr findet dazu auch mehr Infos unter bei Instagram @rotkehlchen.ace oder über rotkehlchen.chor@gmx.de anmelden und da gibt es Orte und Liedtexte dann geschickt. Ein ganz wunderbares Projekt. Auch generationsübergreifend und mit viel Frohsinn und sehr beeindruckenden Sängern und Sängerinnen.
Ja.
In diesem Sinne,
ja,
bis zur nächsten Sendung.
Genau.
Eine gute bis Zeit. Ich danke dir.
Ja, ich danke dir. Und genau, am Ende können wir noch hoffen, dass alle wieder schönes Wetter haben und vielleicht im Summer Rain tanzen.
Summer.